Ja, einen schönen guten Morgen auch. Freue mich sehr, unerwartet hier zu sein. Ja, und das ist ja gut, wenn man mal einen Sonntag frei hat, dass man woanders predigen kann. Nein, das freut mich wirklich sehr und ich freue mich auch über die Gemeinschaft hier bei euch in der Kreuzstraße. Einfach zu hören, wie ihr betet. Und wie ihr festhaltet an Gottes Wort und wie viel Wort Gottes in euren Herzen ist. Und das wird auch heute Morgen mein Thema sein, wenn ich ein bisschen hineinschaue mit euch gemeinsam, wie Gott uns hilft. Und wir hatten ja schon den wunderschönen Psalm 103, den wir gemeinsam gelesen haben, wo es heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen bei all den Bedrängnissen, die wir so erleben und wo viele negative Umstände und persönlich, aber vielleicht auch in der Welt auf uns einströmen, dass wir uns daran erinnern, da ist nicht irgendeiner und auch nicht ein Mensch, der uns Hilfe zusagt, sondern es ist der allmächtige Gott und er ist bereit, uns zu helfen. Ich will erstmal eine kleine Einordnung mit euch vornehmen, wo wir da jetzt heute stehen, in welcher Zeit wir uns befinden. Und die Schrift ist ganz eindeutig darin, dass sie uns sagt, dass wir uns im Zeitalter der Gnade bewegen. So heißt es in Titus Kapitel 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist das Kennzeichen des Evangeliums. Jesus schließt niemand aus. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das gilt auch heute Morgen. Er schließt alle Menschen mit ein. Allen bietet er dieses wunderbare Heil an. Und gerade heute, wo wir in einer in der Gefahr stehen, dass Dinge vermischt werden, auch Religionen vermischt werden. Das ist ja nichts Neues. Es gab schon immer, dass man gesagt hat, ja, alle Religionen sind gleich und es gibt ja nur einen Gott und es gibt halt viele Wege zu Gott und von daher, ja, da haben die Christen ihren Anspruch und die Muslime und dann auch die Buddhisten und die Hindus und noch viele andere und die Juden natürlich auch und die Bahai. Aber hier steht, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie ist uns erschienen, die Gnade Gottes, in Jesus Christus, in seiner Person. Und weil diese Gnade Gottes uns zugänglich ist, dann heißt es im Hebräerbrief, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich weiß, als ich das letzte Mal bei euch war, habe ich auch ein bisschen aus meinem Leben erzählt, wie Jesus in mein Leben kam und wie er da mächtig eingegriffen hat. Und ich habe dann die Frage hier in den Raum gestellt, gibt es denn jemand, der sich, was sein Heil angeht und seine Errettung von den Sünden angeht, seinen Platz in der Ewigkeit im Himmel bei Gott, der da eventuell eine Unsicherheit hat? Und da hat sich tatsächlich eine Person gemeldet und nachher haben wir miteinander gesprochen. Und das war für mich heute Anlass, auf dieses Thema nochmal einzugehen, damit wir uns unseres Heils gewiss sind und uns dann auch entsprechend Gott zuwenden. Ich habe es mal so definiert, Gnade bedeutet, Gott wendet sich uns zu, ganz ohne unser Zutun. Die Gnade ist ein Geschenk. Die kam durch Jesus Christus. Und Glaube bedeutet, wir wenden uns dieser Gnade Gottes zu. Wir sagen Ja zu der Gnade und Ja natürlich auch zu Gottes Wort. Dabei ist wichtig, dass wir sehen, Gott hat sich uns zuerst zugewandt. Und wenn da irgendeine Not ist in unserem Leben, ich bin immer wieder überrascht, auch in meinem Leben, wie Gott da einschreitet und hilft, noch bevor ich gebetet habe. Er weiß es, er kennt unsere Nöte und dennoch möchte er, dass wir beten. Das ist wichtig, damit wir unseren Glauben festmachen an ihm und an seinem Wort. So, wir leben im Zeitalter der Gnade. Wer sind wir jetzt als Menschen? wo stehen wir? Und da nennt die Schrift drei unterschiedliche oder Menschen in drei unterschiedlichen Zuständen. Da ist die Rede vom natürlichen Menschen, vom fleischlichen Menschen und vom geistlichen Menschen. Entnommen habe ich das hier aus dem 1. Korinther Kapitel 2. Da heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth. Sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also im Prinzip wissen wir in unseren Herzen, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist ein großer Schatz. Und wenn wir uns unsicher sind, können wir diesem Buch nachgucken. Denn in der Bibel ist Gottes Wille aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und er fährt fort, ein natürlicher oder ursprünglich eigentlich ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Denn es ist ihm eine Torheit. So geht's den Menschen, die den Geist Gottes nicht kennen. Du sprichst mit ihnen über das, was in der Bibel steht, und sie sagen, glaubst du an Märchen? Hallo? Und du glaubst das? Gott hat die Welt erschaffen, ja? Wo alle führenden Wissenschaftler, angeblich führende Wissenschaftler, doch was ganz anderes sagen. Und sie zählen dann gerne ihre Argumente auf. Es ist ihnen eine Torheit. Von einer Jungfrau geboren? Ach, wer glaubt denn sowas? Von den Toten auferstanden? Ach was. Und darauf stützt du dein Leben und dein ewiges Heil auf solche Geschichten? Ja, darauf stützen wir unser Heil und unsere Gewissheit, dass Gott an unserer Seite ist. Dem natürlichen Menschen ist das eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und im 1. Korinther 3, ab Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen. Paulus spricht hier Christen an. Und er unterscheidet zwischen geistlichen Christen und fleischlichen Christen. Und er definiert die fleischlichen Christen. Er nennt sie unmündig. Der Begriff unmündig kommt aus dem juristischen Bereich unter anderem. Das heißt, das ist jemand, dem ist zum Beispiel ein Erbe zugesprochen, aber er ist nicht in der Lage, vielleicht aufgrund seines Alters oder aufgrund seiner Kenntnisse oder seiner Geschäftsfähigkeit mental, er ist nicht in der Lage, sein Erbe anzunehmen. Er ist ein Unmündiger. Er braucht einen Vormund zum Beispiel. Und Paulus nennt hier die Fleischlichen unmündig. Also sie haben auch all diese Schätze Gottes zugesprochen, erhalten das Heil, den Segen, die Errettung, die Vergebung der Sünden und all das, was wir heute im Psalm 103 gelesen haben. Aber sie vermögen es nicht im Glauben anzunehmen. Sie sind unmündig, sie sind Fleischliche. Das heißt, sie leben nicht Geistliche, sie beschäftigen sich nicht mit dem Wort Gottes und verstehen nicht, was der Wille Gottes ist. Und deswegen leben sie in geistlicher Armut. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. So, und deswegen habe ich das oben aufgelistet. Wir haben natürliche Menschen, die sind getrennt von Gott. In ihnen ist nicht der Geist Gottes. Dann haben wir den fleischlichen Christen. In ihm ist der Geist Gottes, aber er geht nicht mit Jesus in seinem Leben. Er ist ein unreifer Christ. Und dann haben wir den geistlichen Menschen oder Christen. Er ist ein erfahrener Christ. Aber jetzt nochmal die grundsätzliche Unterscheidung, die ja schon der Prophet Hesekiel macht und hier deutlich macht, worin denn die Erneuerung besteht. Hesekiel 36, Vers 27. So spricht der Herr. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Gott spricht hier über das Zentrum des Menschen, das innerste Wesen. Er spricht nicht über Gedanken, Er spricht nicht über Gefühle, er spricht nicht über den Körper, sondern er spricht über das Herz des Menschen, das innerste Wesen. Und ich werde, und das ist praktisch synonym zu verstehen, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Oder wie es im Neuen Testament ausgedrückt ist, 2. Korinther 4, denn Gott hat gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also in uns wohnt jetzt Gott. Wo wohnt er? Schauen wir gleich nochmal rein. Er wohnt in uns, sein Licht leuchtet in uns. Und um das noch etwas deutlicher herauszustellen, wie es im 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufgeführt ist, er selbst Gott, der Vater, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Das ist schon mal ein sehr tröstlicher Gedanke. Es ist Gott, der uns heiligt. Aber Gott arbeitet mit uns zusammen. Heiligung fällt nicht auf uns wie ein reifer Apfel vom Baum, sondern da gibt es ja noch viele andere Aussagen im Neuen Testament dazu, wie diese Heiligung vor sich geht. Jesus betet zum Beispiel im Johannes Kapitel 17, Vater, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Also Heiligung geschieht durch Gott, indem wir mit ihm zusammenarbeiten und sein Wort annehmen für unser Leben, sein Wort unser Denken erneuern. Und wenn unser Denken erneuert ist, dann haben wir einen neuen Blick auf all die unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir müssen dann nicht in den allgemeinen Chor einstimmen und über die Regierung herziehen. Wir müssen nicht tratschen oder Böses reden über irgendwelche anderen Menschen, sondern wir haben einen neuen Sinn, neue Gedanken und eine neue Ausrichtung. Gottes Ziel mit uns, gerade haben wir es gesungen. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, so werdet ihr vollständig. Euer Geist, Seele und Leib, das ist die Unterscheidung, die die Bibel macht. Am Tag, wenn Jesus wiederkommt, bewahrt werden. Das ist sehr tröstlich zu wissen. Da muss also keine Angst auf unserer Seite sein, wenn Jesus wiederkommt, sei es die Stunde unseres Todes hier auf dem Planeten oder sei es die Entrückung, dass wir weggenommen werden, wie das der Apostel Paulus beschreibt im Thessalonikerbrief. Wir werden bewahrt werden. Körper, Seele und Geist. Ich habe hier mal die griechischen Begriffe dazu geschrieben, damit sie uns mal aufgezeigt werden. So, die Hilfe Gottes betrifft also den ganzen Menschen und hier nochmal grafisch dargestellt, das Innerste, der innerste Zirkel, das ist der Geist, dann der zweite Zirkel die Seele und außenrum der dritte Zirkel, das ist der Leib oder der Körper. Und jetzt habe ich da in dem innersten Zirkel noch einen Punkt hineingemalt oder habe den ausgefüllt. Das bedeutet, Gott, wo er sagt, ich will meinen Geist in euer Innerstes geben, das ist das Innerste des Menschen, der Geist des Menschen. Gottes Geist macht in unserem Geist Wohnung. Gott wohnt nicht in unserem Verstand, er wohnt nicht in unseren Gefühlen, er wohnt nicht in unserem Körper in dem Sinn, sondern er wohnt, auch wenn der Körper das Haus ist, aber das ist ja auch das Haus von unserem Geist, sondern er wohnt in unserem Geist. Und ich meinte, ich habe das schon beim letzten Mal gesagt und wiederhole das, einfach zum Verständnis, was sind denn Geist, Seele und Leib? Körper ist ganz klar, unser Fleisch, unsere Nerven, unsere Knochen, alles was dazugehört zum Körperlichen, inklusive das Gehirn. Die Seele ist definiert im Griechischen mit Gefühle, Verstand und der Wille. Das macht die Psyche oder die Seele aus. Was ist dann der Geist? Und viele in Deutschen vermischen hier zwei Begrifflichkeiten, wo sie sagen, der Geist ist der Verstand. Nein, der Geist ist nicht der Verstand, sondern der Geist ist der Geist. Und der Verstand ist der Verstand. Der Verstand ist Teil deiner Seele. Im Geist sitzt dein Gewissen. Im Geist hast du Kontakt mit Gott. Gott wohnt in deinem Geist. Gott macht Wohnung in unseren Herzen oder in unserem Geist. Mit dem Körper habe ich Kontakt zur körperlichen Welt, mit der Seele habe ich Kontakt zur seelischen, zur zwischenmenschlichen Welt und mit dem Geist habe ich Kontakt zur geistlichen oder spirituellen Welt. Und Jesus sagt ja, Gott ist ein Geist. Was geschieht also, wenn jemand von neuem geboren ist, wenn Gottes Geist in uns Wohnung macht? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und wenn wir auf diese Grafik schauen, als Jesus in unser Herz kam, bei mir war das am 17. Februar 1982, das weiß ich noch, den Tag habe ich mir gerne und gut gemerkt. Als Jesus in mir Wohnung gemacht hat, in dem Augenblick war ich eine neue Schöpfung. Seitdem bin ich eine neue Schöpfung. Was heißt neue Schöpfung? Wurde mein Körper neu gemacht? Nein. Wurde meine Seele neu gemacht, also dass mein Denken neu ist? Nicht in diesem Augenblick am 17. Februar 1982. Ich habe noch ziemlich viel dumme Sachen gedacht. Waren meine Gefühle neu gemacht? Nein, waren sie auch nicht. Was neu gemacht? Wir haben es ja im Propheten Hesekiel gelesen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Innerstes geben. Das ist das, was wir hier auf der Grafik sehen. Alles aber von Gott. Und was ist mit der Seele? Das beschreibt hier Petrus im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9. Und so erlangt ihr das Endziel eures Glaubens. Also, wenn Jesus in unser Herz kommt, das ist der Anfang des Glaubens. Jetzt spricht aber Petrus vom Endziel des Glaubens. Das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Und wie geschieht das? Indem wir Gottes Wort aufnehmen, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Hier spricht der Apostel Jakobus darüber, wie das Wort Gottes in uns arbeitet, dass wir unseren Sinn erneuern und dass dieses neue Denken dazu führt, dass unsere Seele umgewandelt wird. So, all das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort annehmen heißt mit dem Wort übereinstimmen. Und verschiedene Beispiele hier, der Engel, der zu Cornelius spricht, in der Apostelgeschichte 11, ein Engel, der in seinem Haus war und dem Cornelius bedeutet, er soll den Petrus holen lassen, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Oder 1. Petrus 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Und er fährt fort im Vers 23, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. So, das bedeutet diese Zusammenarbeit mit Gott, mit Gottes Geist und mit seinem Wort, dass wir dieses Wort hören und aufnehmen, dieses Wort uns verändert, unsere Seele verändert, unser Denken verändert, unsere Gefühle und damit natürlich unseren Glauben auch stärkt und wir erkennen, was der Wille Gottes ist. Aus Gnade sind wir errettet. Wir leben in diesem Gnadenzeitalter. Und hier steht, was unser Zutun ist zu dieser Gnade. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Es ist ein Geschenk, die Erlösung. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Keiner von uns war dabei. Und da hat er alle unsere Sünden auf sich genommen. Der da vergibt alle deine Sünden, wie wir heute Morgen zusammen gelesen haben. Wir sind gerechtfertigt worden. Es ist mir wichtig, dass wir diesen Begriff jetzt aufnehmen. Zuerst mal umsonst, wir haben nichts dazu getan. Dann, wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben. Was heißt gerechtfertigt? Es geht hier um die Rechtfertigung, das heißt um den rechten Stand vor Gott. Gott hat uns in den rechten Stand vor ihm versetzt, so dass er uns annehmen kann. Und ich wage es, es auszusprechen, weil es mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Wir stehen vor Gott in einem sündlosen Zustand. Das ist ganz unbegreiflich, weil wir uns ganz anders wahrnehmen. Denn wir, und die Schrift sagt, selbst der Gerechte sündigt jeden Tag und steht wieder auf. So, wie ist das zu verstehen? Wir denken an Jesaja 53 und an das Erlösungswerk von Jesus, wo es heißt, der unsere Sünde hinaufgetragen hat an das Holz. Fürwahr, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Weil Jesus unsere Sünden getragen hat, müssen wir nicht mehr unsere Sünden getragen. Wir sind also in den rechten Zustand vor Gott gesetzt worden und das ist die Gerechtigkeit, von der das Neue Testament hier schreibt. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben, haben Zugang erhalten zu dieser Gnade und deswegen haben wir jetzt ein Vers weiter unten, Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jetzt geht es also endlich um die Hilfe, von der wir heute Morgen verstehen wollen und hören. Die Hilfe ist rechtzeitig und die Hilfe ist da und die Hilfe ist zu finden vorm oder am Thron der Gnade. Zum Thron der Gnade kommen wir nicht wie Bettler oder wie Verbrecher oder wie solche, die eigentlich geschlagen werden müssten, weil wir irgendwas Falsches getan haben. An anderer Stelle im Hebräerbrief lesen wir ja, und wenn wir mutwillig sündigen, ich habe neulich mit einer Kollegin darüber gesprochen und sie sagte, diese Bibelstelle bereitet ihr eine solche Unsicherheit, wenn wir mutwillig sünden. Und ich sagte, ist es denn nicht so, dass wir eigentlich fast immer mutwillig sündigen, wenn wir sündigen? Wir wissen es besser. Wir könnten uns gerade in dem Augenblick noch anders entscheiden, aber wir lassen dann eben unsere Laune, unseren Gedanken, unserem aktuellen Zustand, dem lassen wir Lauf und dann geht's irgendwie schief und ja. Da ist die rechtzeitige Hilfe. Warum? Weil am Thron der Gnade Jesus ist. Er ist eines besseren Bundesbürger geworden. Daher kann er die auch völlig retten. Unsere Errettung ist keine halbe Sache, wo wir irgendwie unsicher sein müssten, fehlt da noch irgendetwas, auch wenn Petrus schreibt oder geschrieben hat, wie wir gerade gelesen haben, das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Was bedeutet das? Dein Geist ist wiedergeboren, Gott ist drin, der ist vollkommen, denn Gott ist vollkommen und er hat deinen Geist völlig neu gemacht nach seinem Bild. Also da ist alles gut. Die Seele aber muss erneuert werden, dein Denken muss erneuert werden, deine Gefühle, damit deine Willensentscheidung, das muss erneuert werden. Und so geschieht es, dass die Seele gerettet wird in dem Maß, wie sie erneuert ist nach dem Willen Gottes, das heißt nach dem Wort Gottes. Er kann auch die völlig erretten. Und die Heiligung, die dabei geschieht, haben wir gelesen, geschieht von Gott. Weil er immer lebt, das ist Jesus, um sich für sie, das heißt für uns zu verwenden, für uns einzutreten. Jesus betet alle Zeit am Thron Gottes und das eben auch für uns. Und da nochmal ausformuliert, 2. Korinther 5, 21, was wir gerade eben gelesen haben, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, alles aber von Gott. Und wenn wir jetzt unten den Vers 21 weiterlesen, den, das ist Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, ja, für wahr, er hat unsere Schuld, unsere Sünde hinaufgetragen ans Kreuz. Und sein Ruf, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war der Augenblick, den wir hier lesen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist die Gerechtigkeit, die aus Gott gilt. Damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also der Paulus, Apostel Paulus hier, er personifiziert das Ganze. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist uns nach unserer menschlichen Sichtweise auf uns selbst oftmals gar nicht so leicht, das anzunehmen, wie Gott uns eigentlich sieht. Und es ist natürlich wichtig, wenn wir befestigt werden möchten im Glauben, dass wir übereinstimmen mit dem, was die Schrift sagt und nicht mit dem, was unsere Gefühle sagen. Ich elender Mensch, so nehmen wir uns vielleicht manchmal wahr. Ich armer Sünder, so nehmen wir uns vielleicht auch wahr. Oder ich bin zu untauglich für dieses oder für jenes. Fang an, dich mit den Augen des Neuen Testaments zu sehen, damit du auch wirklich deinen Stand in Christus einnimmst und dann auch anders, eventuell glaubensvoller auf dein Leben, auf deine Umstände schaust und auf die Hilfe Gottes, die dir ja bereitsteht. Und wir müssen keine Minderwertigkeitskomplexe haben, sondern wir dürfen mit Freimütigkeit, haben wir gerade gelesen, vor den Thron der Gnade kommen, denn wir sind Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wenn wir aber sündigen, heißt im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14, nein, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber sündigen, so ist er treu und gerecht, dass er uns all unsere Sünden vergibt, wenn wir unsere Sünde vor ihm bekennen. So. Zusammengebunden. Jetzt geht es um den Zugang zu dieser Hilfe. Das war jetzt alles Einleitung, um zu verstehen, wo wir stehen, in welchem Zustand wir sind. Keine Angst, die Einleitung dauert länger als die Predigt, okay? Aber es ist mir wichtig, dass wir diese Schriftstelle einmal gemeinsam betrachten und auch verstehen. Gerade haben wir gelesen, wir sind also die Gerechtigkeit aus Glauben. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Und jetzt lesen wir hier die Gerechtigkeit aus Glauben. Also das sind wir. Ja? Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so. Doppelpunkt. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das heißt Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus heraufführen, sondern was sagt sie? Über welche Situation spricht hier der Paulus? Er spricht über unsere ganz normale menschliche Situation, wo wir sagen, ach, jetzt ist so eine Not, wenn Jesus jetzt da wäre, der könnte helfen und er würde auch helfen. Ach, wenn wir in der Zeit gelebt hätten, wo Jesus hier auf diesem Planeten war, da war er ganz nah bei den Menschen, aber jetzt ist er, ja, hinaufgefahren in den Himmel, doch irgendwie ziemlich weit weg. Und Paulus sagt hier, liebe Freunde, so ist es aber nicht. Das ist nicht die Stellung oder die Situation, in der wir sind, dass wir in unseren Herzen sprechen sollen, ach, wer wird hinaufsteigen? Das heißt, Christus herabführen, dass er uns jetzt Hilfe bringt. Oder wer wird hinabsteigen, da wo Jesus, wir haben gerade das Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen, hinabgestiegen in das Reich der Toten. Wer wird hinabsteigen? das heißt Christus heraufführen, sondern was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Also das sind wir. Wir sind die Gerechtigkeit aus Glauben. Was spricht sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Also wir schauen nicht irgendwo in die Ferne und sagen, ach Jesus, der ist jetzt im Himmel und so weit weg und ach, hoffentlich erhört er mein Gebet, ich komme jetzt vor dich hin, Herr, und ich, ja, dann bringe ich mein Gebet. Nein, sondern was sagt sie? Also was sollen wir sagen? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Du sollst das Wort Gottes in deinem Munde führen. Das ist die Hilfe, die Gott dir gegeben hat. Wer zu diesem Berg spricht, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und glaubt in seinem Herzen, dass das, was er sagt, geschieht. Dem wird es werden. Markus Kapitel 11, Vers 23 und 24. Wir sind aufgefordert, Gottes Wort in unseren Mund und in unserem Herzen zu führen. Und das geht oder wirkt zusammen. Gottes Wort in deinem Mund, wo du es sprichst, und Gottes Wort in deinem Herzen, wo du es glaubst. Und jetzt bringt Paulus ein ganz prominentes Beispiel, wie das zusammenwirkt. Im Mund und im Herzen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist das, was die Schrift sagt. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also es geht in hat zwei unterschiedliche Aufgaben. Das Bekenntnis mit dem Mund und der Glaube im Herzen. Also das ist zielgerichtet. Mit dem Herzen wird geglaubt zur. Das heißt, ohne Glauben, wissen wir, Hebräer 11,6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und ein Belohner derer ist, die ihn suchen. In dem Augenblick geschieht etwas zur Gerechtigkeit, das ist etwas Finales, das ist ausgerichtet auf ein Ziel. Das heißt, in dem Augenblick, wo du glaubst, wird es dir zur Gerechtigkeit angerechnet, so wie wir das von Abraham kennen, wo es heißt im Römer Kapitel 4, er hat geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Unser Glaube ist ausgerichtet auf ein Ziel und in dem Augenblick, wo wir diesen Glauben Gott gegenüber einsetzen, dann spricht Gott uns diese Gerechtigkeit zu, das heißt, dass unsere Sünden vergeben sind. Aber der Glaube allein ist zu wenig. Der Glaube allein ist wichtig, aber der Glaube allein ist es nicht, sondern der Glaube in Verbindung mit deinem Bekenntnis. Deswegen zum Beispiel sprechen wir im Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist eine alte Tradition, die Gemeinden seit Hunderten von Jahren pflegen, aus ganz bekanntem Grund. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Das heißt, wenn ich etwas in meinem Herzen glaube, wenn ich sage, Jesus, ich formuliere meine Gedanken, ich glaube, dass du meine Sünden am Kreuz von Golgatha getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Wenn ich das so in meinem Herzen glaube, aber nicht bekenne, und Jesus macht es ja deutlich, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich vor den Menschen leugnet, den wird Jesus nicht vor seinem Vater im Himmel bekennen. Und so ist es mit all den anderen Glaubensaussagen auch. Glaube im Herzen und Bekenntnis mit dem Mund gehört zusammen. mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also in dem Augenblick, wo ich bekenne, in dem Augenblick geschieht das Heil, macht Gott das Fest in unseren Herzen und rechnet uns dieses Heil auch an. Deswegen ist es wichtig, dass wir damit schließlich festhalten am Wort Gottes. Gott sagt dir selbst, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott spricht hier vom Wort Gottes. Und genau dieses gleiche Wort Gottes, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben krönt mit Erbarmen, der dich erlöst aus der Grube, all diese Zusagen und Verheißungen Gottes, die hat Gott uns geschenkt, damit wir durch sie ewiges Leben haben und Anteilhaber sind an den göttlichen Versorgungen und Segnungen. Gottes Wort in deinem Mund ist immer noch Gottes Wort. Und Gott sagt hier, so wird sein Wort sein. Das Wort wird bewirken, was ihm gefällt. Und das Wort wird ausführen, wozu er es gesandt hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort über Situationen sprechen, im Gebet, in Lebensumständen. Und so ist dann auch das Wort Gottes ein Licht auf unserem Weg und unseres Fußes Leuchte. Jetzt habe ich euch arg strapaziert, gell? Gar nicht. Aber mir ist es wichtig, dass wir fest sind in der Schrift und auch die Zusammenhänge verstehen. Nicht nur, damit wir es verstehen, sondern auch, dass wir denen Antwort geben können, die es nicht verstehen. Und vor allem auch natürlich, damit wir das Wort Gottes weitergeben können. Ja, lasst uns zusammen aufstehen. Und wenn du irgendeine Unsicherheit noch gehabt haben solltest heute Morgen bezüglich deiner Errettung, dann ist jetzt der Augenblick, wo du sagst, Herr Jesus, jetzt habe ich es nochmal ganz deutlich gesehen in deiner Schrift, wer mit seinem Munde bekennt und in seinem Herzen glaubt, der ist tatsächlich gerettet, dem sprichst du das volle Heil zu, dann mach das jetzt fest in deinem Herzen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass es da keine Unsicherheiten gibt bei dir. Wir danken dir, dass dein Wort so eindeutig ist und dass es kräftig ist und lebendig ist und schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und dass es trennt, auch in uns drin zwischen Seele und Geist, zwischen dem Seelischen und dem Geistlichen. Und wir bitten dich, Herr, dass du heute Morgen auch dein Herz in unseren Herzen befestigst, sodass unsere Errettung uns alle Zeit vor Augen steht und wir dich mit ganz frohem Herzen alle Zeit suchen können, mit aller Freimütigkeit, denn du willst, dass wir alle Zeit mit großer Freimütigkeit zu dir kommen. Segne meine Brüder und Schwestern, die hier sind, aber auch die, die vielleicht hier den Beitrag später hören, irgendwie im Radio oder auf eine andere Art und Weise. Und hilf du ihnen auf, dass sie all die Hilfe empfangen, die du für sie vorbereitet hast. Im Namen Jesus beten wir. Amen.